Wenn ihr eine längere Liste habt, ein paar Kandidaten, welche Namen in Frage kommen für ihr Kind, dann nehmt dann Video auf, zum Beispiel Instagram oder TikTok. Und ihr sollt das nicht posten, ihr sollt ein Video aufnehmen und dann die automatischen Untertitel generieren. Und wenn die eure die Namen genauso aufschreibt, wie ihr das vorgesehen habt, dann passt das. Aber manchmal kommen da seltsame Schreibweisen dabei raus, denn wisst ihr, das wird auch allen Menschen so gehen, dass sie die Namen vielleicht seltsam schreiben. Und dann kann auch sein, dass da manchmal komische Worte rauskommen, sodass ihr dann dadurch schon seht, wo das Mobbingpotenzial der Namen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Und ich freue mich, dass ich mit euch in die nächste Runde starten darf. Mein Name ist Frieda, ich bin eure Hostin dieses Podcasts. Und das hier ist eine brandneue Episode mit einem etwas, ungewöhnlichem Thema, würde ich mal sagen. Mein heutiger Gast ist Knut Bielefeld. Er ist Namensforscher und Entwickler der App Horstomat. Und es dreht sich heute alles um ein Thema, das viele werdende Eltern dann doch oft stärker beschäftigt, als vielleicht zunächst erwartet, nämlich die Namensfindung. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, Knut. Herzlich willkommen.
Hallo.
Knut, du stellst dich gleich mal den Hörerinnen und Hörern da draußen vor. Wir besprechen heute, das will ich noch mal vorher kurz abholen, so ein bisschen die Thematik rund um die Namensfindung des Babys. Warum ist die Wahl eines Vornamens eigentlich so emotional und welche Rolle spielen auch Herkunft, Bedeutung und vor allem Trends? Das ist ja etwas, wo du dich besonders gut auskennst. Und zu guter Letzt besprechen wir heute, was Namen eigentlich über unsere Zeit und auch über uns selbst verraten. Aber Knut, vielleicht erzählst du noch mal den Hörerinnen und Hörern da draußen, wer du eigentlich bist.
Ja, ich bin Knut, ich bin 58 Jahre alt. Ich lebe in Ahrensburg in Schleswig-Holstein am Stadtrand von Hamburg. Von Beruf bin ich Wirtschaftsinformatiker, aber deswegen bin ich nicht hier, sondern eben als nebenberuflicher Hobby-Namensexperte.
Und du wirst viel von den Medien da draußen zitiert, eigentlich mal jährlich, wenn es um die Trendnamen des Jahres geht. Darüber sprechen wir gleich. Bevor wir da aber einsteigen, wollen wir dich auch auf einer persönlichen Ebene noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen machen wir 5 schnelle Fragen an dich, Knut. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Das ist gut. Morgenmensch oder Nachteule?
Eher Morgenmensch.
Was heißt denn eher? Das ist doch eine ganz klare A- oder B-Frage.
Ja, also ich stelle den Wecker eher früher, damit ich auch ein bisschen früher fertig bin mit den Pflichten. Aber wenn es sein muss, wenn da Schönes anliegt, kann ich auch mal fast eine Nacht durchmachen.
Wild. Ich schaffe das heute gar nicht mehr, aber das finde ich gut. Sag mal, Ordnung oder kreatives Chaos? Was bist du?
Eher ordentlich.
Ja, ich auch. Eindeutig. Popcorn, ganz wichtig. Süß oder salzig?
Also wenn es Popcorn sein muss, würde ich süß nehmen, aber wenn ich schon was Ungesundes nasche, dann würde ich eher Eis, Schokolade oder Chips nehmen.
Oh, Chips bin ich auch. Da schütteln wir uns beide die Hände. Ich bin auch definitiv eher Chips. Was darf bei dir auch mal unperfekt bleiben, ohne dass es dich stresst?
Ich bin eigentlich überhaupt kein Perfektionist. Insofern alles. Also wo ich am ungemütlichsten werde, wenn jemand unpünktlich ist oder auch ich unpünktlich werde. Das mag ich auch gar nicht.
Es ist wunderschön, dass du sagst, du bist kein Perfektionist. Sehr, sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich denke auch immer, lieber better done than perfect. So, das ist mein Motto. Das Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Oh, lange her. Ich denke mal Schnitzel mit Pommes.
Und heute?
Heute Hühnerfrikassee.
Hühnerfrikassee.
Mit Reis und Gemüse. Ja.
Fantastisch. Cool. Neben dem Hühnerfrikassee, das hat sicherlich die Hörerinnen und Hörer da draußen massiv interessiert, fragen sich wahrscheinlich gerade so viele von uns und auch ich, wie bist du eigentlich zum Namensforscher geworden? Wie kommt man zu diesem Feld? Wenn du doch eigentlich, warte mal, was war das? Wirtschaftsinformatik?
Genau, Wirtschaftsinformatik habe ich studiert.
Hast du studiert und du arbeitest auch in dem Feld der Wirtschaftsinformatik noch hauptberuflich?
Ja, bei einer Bank hauptberuflich.
Ah ja, guck an. Und wie kommt man dann zur Namensforschung?
Mir ist mal aufgefallen, dass mein Name ja eher selten ist. Die anderen Männer in meinem Alter, die heißen Thomas, Michael oder Stefan. Und dann wollte ich mehr wissen über seltene und häufige Vornamen. Und damals, in den 90er Jahre, da gab es kaum Informationen drüber. Das war mir aufgefallen. Dann habe ich selber Daten gesammelt, Hitlisten erstellt, welche Vornamen in jedem Jahr seit 1890 beliebt waren. Und das habe ich auf meine Website beliebte Vornamen gestellt. Und das wurde wahnsinnig oft aufgerufen, habe dann immer mehr Rückfragen auch bekommen, habe immer mich mehr mit dem Thema Vornamen beschäftigt, hat mir immer mehr Spaß gemacht. Ja, und irgendwie ist es dann so eskaliert. Es war nicht geplant, ist so über mich gekommen.
Es ist ja eigentlich irre, dass es keine amtliche Vornamensstatistik gibt. Gibt es das tatsächlich bis heute nicht?
Bis heute nicht. Das ist ja auch das, wo ich in den Medien immer präsent bin, weil ich nach wie vor jedes Jahr die aktuelle Babynamen-Hitliste mache. Amtlich gibt's nicht und die statistischen Ämter, die das machen könnten, die sagen, nee, wir brauchen da eine klare gesetzliche Vorgabe. Ich muss nämlich auch ein paar Entscheidungen treffen. Zum Beispiel zähle ich nur für meine Hitlisten, zähle ich nur die ersten Namen, weil das sind meistens die Rufnamen. Man könnte jetzt auch zweite, dritte, weitere Folgenamen miteinander vermengen. Das machen auch andere, die solche Hitlisten erstellen. Die andere Sache ist Schreibweisen. Hanna mit A am Ende oder mit H am Ende. Sophie mit PH oder mit F. Ich fasse die zusammen für meine Statistik, weil ich denke, das sind doch dieselben Namen, die klingen gleich. Das muss man nicht so machen. Und die offiziellen Behörden, die sagen, nee, selber entscheiden dürfen wir nicht. Da müssen wir eine gesetzliche Vorgabe haben. Und solange es das nicht gibt, machen wir gar nichts.
Das hieße nämlich, wenn du gerade sagst, du nimmst immer nur den ersten Namen, weil das in der Regel der Rufname ist. Das hieße, ich fiele beispielsweise durch die Statistik, weil mein voller Name ist eigentlich Luise Friederike. Aber meine Eltern haben einst entschieden, dass mein Rufname Friederike sein wird. Sprich, ich würde eigentlich schon die Statistik ein bisschen verfälschen.
Ja, genau.
Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, es gefällt mir.
Genau, und da gibt es auch seriöse Umfragen danach. Und in den meisten Fällen ist eben der erste Vorname der Rufname. Und darum ist das dann aussagekräftig. Aber ja, es ist eben nicht hundertprozentig der Rufname, sondern ich nenne das ja auch nicht Rufname, es ist der Erstname. Offiziell gibt es ja auch keinen Rufnamen. Also du könntest jetzt auch, wenn du den von den Eltern gewählten Rufnamen leid bist, könntest du jederzeit deinen anderen Namen als Rufnamen verwenden. Das kann man beliebig selber entscheiden.
Eben. Oder wenn ich mal eine neue Identität annehmen möchte. Mich neu erfinden möchte, könnte ich mich ab jetzt auch Luise nennen. Könnte ich mal. Ist auch ein wunderschöner Vorname. Aber es ist irgendwie so, bei uns hat sich das so eingebürgert. Ich glaube, da gab es gar nicht größere, wie soll ich sagen, Überlegungen dahinter. Es kam einfach so. Es gefällt mir sehr gut, dass ich ein kleiner Bug bin letztlich in der Statistik. Wo hast du diese Daten denn herbezogen? Sag mal, wenn es halt eben gar nicht solche Verzeichnisse gibt, wie gehst du da vor?
Angefangen habe ich, die sogenannten Babygalerien der Geburtskliniken systematisch auszuwerten. Mhm. Die meisten Geburtskliniken haben eben so Internetseiten. Da werden Fotos von den Neugeborenen veröffentlicht, sofern die Eltern damit einverstanden sind und auch die Vornamen dabei. Und das habe ich dann eben systematisch analysiert. Aber inzwischen bekomme ich die Daten vor allem von den Standesämtern. Gegen Ende des Jahres schreibe ich dann die Standesämter an von den größeren Städten, in denen es eine Geburtsklinik gibt. Und sehr, sehr, sehr viele, Hunderte, schicken mir dann ihre Daten und das fasse ich dann in einer Datenbank zusammen.
Und was fasziniert dich, ich meine, bis heute, du machst das jetzt seit 30 Jahren, was fasziniert dich
einfach? Ja, gut 20.
20
Jahre. Das Faszinierende ist, erstmal, man kann mit jedem Menschen darüber sprechen. Das ist ein Thema, das alle interessiert, wo jeder was beisteuern kann, weil jeder hat ja einen Namen. Viele haben sich auch schon Gedanken gemacht, wie sie ihr Kind nennen, ihr Boot, ihr Haustier. Das Thema, man kommt mit allen in Gespräch. Und dann ist es auch so sehr inspirierend. Man hat ja Berührungspunkte dann mit Geschichte, mit Psychologie, mit Soziologie, wo auch immer mit Popkultur, ne? Dann taucht ein Name auf, den stelle ich dann irgendwo vor, mir sagt er gar nichts und er kommt dann von jungen Leuten dann das Feedback, ja, das ist jetzt der und der moderne Sänger und dann von dem habe ich nie gehört und dann lese ich mich da ein und bin da auf dem Laufenden und das sind so wahnsinnig viele Bereiche, wo ich dann inspiriert werde, noch mehr zu erfahren durch diese Vornamen als Aufhänger.
Das ist total wahr. Das ist eigentlich ein richtig geiler Icebreaker auch auf einer Party, sich erst einmal über Vornamen zu unterhalten, weil jeder Mensch hat dazu wahrscheinlich irgendwelche Gedanken. Und es ist ja auch ein emotionales Thema, eben gerade für Eltern. Was glaubst du, warum die Wahl des Vornamens für viele Eltern emotional so aufgeladen ist?
Ein Aspekt ist, dass natürlich man eine große Verantwortung hat, wenn man für sein Kind so einen Namen wählt, weil dieses Kind, das muss sein Leben lang mit diesem Namen verbringen. Und wenn das ein Name ist, der irgendwie ein Problem darstellt, dann hat man seinem Kind dieses Problem eingebrockt. Und da haben natürlich viele Eltern so ein bisschen Ehrfurcht davor. Dann gibt es Eltern, die haben im sozialen Umfeld einen großen Druck, dass sie da als kreativ dastehen. Die würden verlacht werden, wenn sie ihr Kind jetzt Sophia nennen oder Elias, was ja so gerade sehr häufige Namen sind. Die müssen dann unbedingt einen besonderen Namen finden, den es womöglich noch nie gegeben hat, um Respekt zu haben in ihrem sozialen Umfeld. Und das ist natürlich auch eine sehr persönliche, emotionale Sache.
Und welche typischen Konflikte siehst du bei der Vornamenswahl, die Eltern häufig haben?
Einmal die Entscheidung, ja, soll es ein gewöhnlicher Name sein, ein etablierter Name, ein wohlbekannter Name oder will ich was Besonderes? Das sind so die beiden großen Lager, wo ein Konflikt auftreten kann. Ja, in vielen Familien ist es eben Tradition, dass das Kind einen Namen bekommt des Vaters, der Mutter, der Großeltern, der Paten. In anderen Familien ist das nicht Tradition. Ja, und wenn jetzt eben Mann und Frau zusammen ein Kind bekommen und in deren die Familientraditionen sind unterschiedlich, dann kannst du auch Meinungsverschiedenheiten geben und ein bisschen Schwierigkeiten, worauf man sich einigt. Ja, und ein Klassiker, soll das Kind einen Namen bekommen oder mehrere Vornamen da?
Ja.
Kann man auch unterschiedlicher Meinung sein.
Was wir damals, also ich verrate den Namen meiner Tochter nicht auf den sozialen Medien und auch hier nicht, aber was wir erst so ein bisschen später festgestellt haben, unsere Tochter hat einen etwas längeren Namen. Und es gibt verschiedene Versionen von diesem Namen und eine gängigere und eine etwas ungängigere. Und weil auch relativ viele, wie soll ich sagen, Vokale da drin vorkommen, kann man ihn auch sehr unterschiedlich betonen. Das heißt, was wir letztlich nicht antizipiert hatten, als wir den Namen, der für uns völlig klar ist, wie er auszusprechen ist, als wir uns den Namen überlegt haben, ist, dass super viele Menschen völlig unterschiedliche Versionen davon entwickeln können. Das heißt, er ist ein relativ erklärungsbedürftiger Name, was, glaube ich, manchmal ein bisschen nervt, also sowohl uns als auch unsere Tochter, die hat schon mittlerweile so ein bisschen so eine Attitüde, sagt so, nein, ich hatte so und so. Und andererseits hat man eigentlich direkt immer gleich ein kleines Gesprächsthema damit, weil man dann direkt wieder so ein bisschen darüber philosophieren kann, wie unterschiedlich die Versionen und auch regionale Unterschiede es gibt für diesen Namen. Das finde ich eigentlich irgendwie auch ganz cool. Ist bei mir genauso offen gestanden, mit so einem langen Namen, Luise Friederike. Es ist immer ein kleiner Icebreaker.
Ja.
Was sind deiner Meinung nach typische Denkfehler, die vielleicht Eltern haben, wenn sie ihrem ersten, zweiten, dritten Kind einen Namen geben möchten? Und etwas, was du vielleicht Eltern auch mit auf den Weg geben könntest?
Die häufigsten Namen sind gar nicht so häufig, wie viele denken. Ich sagte ja gerade, in meinem Alter, die anderen Männer, die heißen Thomas, Michael und Stefan, das kennen alle, die schon ein bisschen älter sind, dass einige wenige Namen ganz oft vorkamen. Und dann gab es eben in jeder Schulklasse immer mehrere mit diesen Namen. Und das waren denen auch leid, dass sie dann immer noch mit dem Spitznamen oder mit dem Nachnamen angeredet wurden. Aber heutzutage ist das gar nicht mehr so. Also Noah war letztes Jahr der allerhäufigste Name überhaupt. Und weniger als 1% der Kinder heißen Noah. Das ist so ungefähr 1 von 120 Kindern, die letztes Jahr geboren sind, heißen Noah. Also wenn man das mal hochrechnet, in jeder fünften Schulklasse wird dann statistisch gesehen ein Noah sein. Tatsächlich sind dann wieder 3 in einer und in 10 Klassen ist keiner, weil es so regionale Häufigkeiten gibt. Aber dass diese Massennamen, die gibt es so gar nicht mehr. Und darum soll man, wenn man eben diese häufigen Namen gerne mag, sage ich immer, vergebt ihn ruhig. Das ist nun gar nicht so schlimm.
Und gibt es Namen, vor denen deiner Erfahrung nach Eltern sich so ein bisschen scheuen, also vielleicht nicht trauen zu vergeben, obwohl sie vielleicht mega beliebt oder cool sind?
Ja, wenn so ein Name ins Gespräch kommt. Also es gibt dann Eltern, die hätten eigentlich gern ihren Sohn Friedrich genannt, aber jetzt denken sie, dann werden wir mal drauf auf den Bundeskanzler angesprochen. Ach so. Habt ihr euren Sohn Friedrich genannt, weil ihr Friedrich Merz so toll findet? Oder ganz viele Eltern, ist ein aufstrebender Mädchenname gewesen, Ophelia. Und letztes Jahr hat dann Taylor Swift eine Single rausgebracht mit dem Titel Ophelia.
Stimmt.
Und jetzt haben dann auch Eltern, auch wenn sie vielleicht Taylor Swift ganz toll finden, aber trotzdem eben Abstand genommen von diesem Namen Ophelia, weil sie nicht wollen, dass ihr Kind mit diesem Namensvorbild so assoziiert wird.
Glaubst du, das ist ein sinnvoller Gedanke? Weil letztlich, Friedrich Merz wird auch nicht für immer Bundeskanzler bleiben muss. Ophelia ja, wird auch irgendwann der Song, ich meine, der ist fantastisch, der Song, aber er wird ja irgendwann wieder ein bisschen weniger in den Medien präsent sein.
Genau, also langfristig spielt das sicher keine Rolle, aber jetzt kurzfristig ganz bestimmt. Also ich kann das nachvollziehen.
Mhm, verstehe, naja gut. Gut, wir kommen auch gleich noch zu dem Bereich, welche Vornamen absolut gar nicht erlaubt sind, weil das einfach nicht zugelassen wird. Das ist ein Prozess, den ich auch noch total spannend finde, den ich auch nicht verstehe. Deswegen wirst du uns da gleich hoffentlich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Vorher kommen wir aber zu der Frage der Folge. Pro Episode haben wir immer eine kleine Umfrage, die wir bei Spotify reinladen. Da könnt ihr als HörerInnen abstimmen. Das sind ganz einfache Ja-Nein-Fragen. Und die heutige Frage an euch ist dir der Prozess der Namenwahl für euer Kind oder eure Kinder, ist euch das leicht gefallen? Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen zu dieser Sache. Was ist eigentlich alles so erlaubt in Sachen Vornamen? Welche Vornamen sind erlaubt und wer entscheidet eigentlich über diese Zulässigkeit? Knut, dazu kannst du uns auch ganz sicher einiges erzählen, oder?
Also es gibt so eine offizielle Liste der verbotenen Namen, die gibt's überhaupt nicht. Die sagen, ja, der Name Adolf ist verboten, der Name Lucifer ist verboten, der Name Kain wäre verboten. Das stimmt alles nicht. Ja, es gibt Kinder, die so heißen, aber es ist eben nichts Offizielles. Also es gibt nur eine Richtlinie, der Name darf das Kindeswohl nicht gefährden. Und das ist eben so eine Dienstanweisung für die Standesämter. Und ja, da hat man natürlich einen riesen Ermessungsspielraum. Letztendlich entschieden über die Zulässigkeit eines Namens wird im Standesamt. Wenn die das ablehnen, dann kann man auch vor Gericht ziehen, das wird auch gemacht. Aber wenn jetzt ein Amtsgericht hat in einem Einzelfall entschieden, der Name Lucifer darf nicht sein. Aber das heißt nicht, dass jetzt alle Standesämter sich daran halten müssen. Ja, und darum ist so, ich sag mal, Augen auf bei der Wahl des Geburtsorts. Zuständig ist das Standesamt des Geburtsorts. Und wenn man jetzt mal bei einem ungewöhnlichen Namen vielleicht mal vorher beim Standesamt des Orts, wo das Kind zur Welt kommen will, fragt und sagt, nee, auf keinen Fall werden wir das zulassen, nur gegen Oberlandesgericht und so, dann guckt man vielleicht nach einer Geburtsklinik in einer anderen Stadt, wo das Standesamt ein bisschen toleranter ist. So kann man dann vielleicht auf einfache Art und Weise seinen ungewöhnlichen Wunschnamen durchsetzen.
Wenn man zum Beispiel unbedingt sein Kind Bezelbub nennen möchte, sollte man nicht in einem erzkatholischen
Genau, also dann vielleicht eher sowas wie Berlin-Mitte oder so, da ist man dann meistens ein bisschen toleranter.
Aber das heißt, das liegt immer im Ermessen des zuständigen Standesbeamten oder der zuständigen Standesbeamtin. Das ist letztlich also da gibt es keine Reglements, oder wie?
Ja, wie gesagt, diese Dienstanweisung, aber wie die denn ausgelegt wird, das ist dann sehr schwammig und darum gibt es auch sehr unterschiedliche Entscheidungen. Das höre ich dann eben, dass einige, nicht nur irgendwo, ich stelle ja regelmäßig Vornamen vor, die vergeben wurden und dann melden sich einige, wir durften unser Kind nicht so nennen, wie kann das sein und so. Ja, ist eben so, das ist dann auch ein bisschen Verhandlungssache.
Und es gibt Eltern, die ziehen dann auch tatsächlich vor Gericht. Das finde ich ja krass, weil das ist ja dann eine tiefe Überzeugung gegenüber dem Namen. Nun hat Elon Musk seine Kinder auch teilweise einfach so Zahlen-Buchstaben-Kombinationen gegeben. Ich stelle mir vor, dass es bei deutschen Standesämtern ein bisschen schwierig ist, sowas wie R2D2 durchzubekommen. Ist es in den USA leichter, seinen Kindern ein bisschen abgefahrenen Namen zu geben?
Ja, in den USA, soviel ich weiß, gibt es da überhaupt keine Vorschriften. Da gibt es auch, in Deutschland gibt es ja auch so eine Vorschrift, Jungennamen dürfen nur an Jungen vergeben werden, Mädchennamen an Mädchen, Unisexnamen an beide. Sowas gibt es auch in den USA nicht. Wobei das, was ich jetzt gerade sagte, muss ich ein bisschen relativieren. Es gibt ja jetzt auch das Geschlecht divers und Kinder mit dem Geschlecht divers, die dürfen Jungennamen und Mädchen haben und Unisex-Namen und sogar kombiniert. Also man darf, wenn man ein Kind mit dem Geschlecht divers hat, das darf man dann tatsächlich so Klaus Bärbel nennen, um diesen sprichwörtlichen Namen mal zu verwenden.
Klaus Bärbel. Ja, das, okay. Ich meine, klar, why not? Wie viele Vornamen sind denn generell erlaubt? Meine Mutter hat zum Beispiel 5 Vornamen, glaube ich. Nee, 4. Wann ist irgendwann Schluss?
Das ist tatsächlich nicht verbindlich geregelt. Da gibt es auch wieder so eine Richtlinie, eine Empfehlung für die Standesämter. Und da heißt es, mehr als 5 Namen sollten nicht vergeben werden. Aber ich habe ja die amtlichen Daten. Also auch letztes Jahr haben einige Kinder 6 oder 7 Vornamen bekommen. Das ist dann auch wieder eine Verhandlungssache, welche Argumente man da auch immer anbringt. Und wem das wirklich nicht reicht, Doppelnamen, die mit Bindestrich verbunden sind, die zählen als ein Name. Also es könnte man 5 mal 2 Namen jeweils mit einem Bindestrich verbinden. Und das wäre dann auch zulässig und nicht, dass ich das empfehlen möchte. Also mach das bitte nicht. Das
nee, ist dann auch wirklich nervig, eine E-Mail-Adresse einzurichten, wenn da so viele Bindestriche. Also man stelle sich vor, Klaus, Bärbel, Lucifer, Beelzebub, R2-D2, wird kompliziert. Da kriegt man wahrscheinlich viele fehlgeleitete E-Mails. Könnte passieren. Aber das heißt nochmal, nur ganz kurz das zu klären. Es gibt keine offiziell verbotenen Vornamen. Ist das korrekt?
So ist es.
Herr Knut, dann muss ich ja noch mal ein zweites Kind bekommen, um mich da irgendwie auszutoben. Wäre fantastisch, wenn da der Kreativität...
Bin gespannt, wie das Kind dann heißt, ja.
Dann höre ich mir dann in der Schwangerschaft noch mal zu dem diese Episode, nur noch mal zur Inspirationsgebung an danach. Man kann ja auch mittlerweile seinen Namen ändern, oder?
Ja, der einfachste Weg ist, indem man sein Geschlecht ändert. Wenn man das Geschlecht ändert, dann kann man auch den Vornamen ändern. Sonst ist es nicht so einfach. Da braucht man dann tatsächlich ein psychologisches Gutachten, dass man sehr unter seinem Namen leidet und welche Folgen das hat. Sonst auch einige sagen so, unser Kind hat einen Namen und wir belegen nochmal und dann kriegt es noch einen zweiten Namen dazu. Das ist auf keinen Fall so einfach. Das ist schon eine komplizierte Sache, eine Vornamenänderung in Deutschland.
Was sind denn aktuell die größten Vornamentrends in Deutschland? Du wirst das doch sicherlich aus dem Stegreif wissen, oder?
Ja, da gibt es viele Trends. Also einmal der Trend zur Individualität. Immer mehr Eltern möchten einen besonderen, möglichst einzigartigen Namen für ihr Kind. Dann gibt es so diese Retro-Namen, Namen, die vor über 100 Jahren beliebt waren, vor 50 Jahren fast ausgestorben waren, die jetzt wieder so kommen. Und ein besonderer Trend, der mir aufgefallen ist, also so sehr, sehr klangvolle Namen mit möglichst vielen Vokalen und die nur Konsonanten haben, L, M und N. Also diese Konsonanten, die sind total beliebt. Und das kombiniert und dann noch ein sogenannter Hiat, so nennt Sprachwissenschaftler, ist, wenn zwei Vokale aufeinandertreffen, auch zu verschiedenen Silben gehören, wie bei Leonie zum Beispiel. Das ist so ein wunderbarer Name, der passt zu diesem Modetrend. Also das werden immer mehr dieser Namen. Da werden auch immer mehr neue Namen erfunden. Also werden eben diese Buchstaben, die ich gerade genannt habe, werden in neuer Reihenfolge kombiniert, sodass das dann ein Name ist. Die klingen ja alle wohl vertraut, diese Namen, aber ja, dann ist es doch ein neuer Name. Und was der Vorteil dieser Namen ist, die funktionieren international sehr gut. Die kann man nicht nur in Deutschland gut aussprechen, sondern auch in fast allen anderen Sprachen. Also in Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Arabisch, Türkisch, überall klingt klingen diese Namen gut. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die so populär sind.
Kannst du dann noch mal ein Beispiel geben für so einen Namen, der international super gut passt? Also ich meine Anna, klar, aber ein bisschen...
Oh ja, jetzt zum Beispiel dafür... aus dem Noah zum Beispiel, ich gehe jetzt gerade meine Gedanken, die ist durch Emilia, einer der Top-Mädchennamen, Marlina, Malea, Malia, okay. Milena, da gibt es
ja,
ganz
ich viel. Verstehe. Ich verstehe, dass die, okay, die sind...
Leano, also, könnte ich jetzt hunderte, wenn ich mir die Zeit nehmen, aufziehen.
Nee, aber ist cool. Und du sagtest ja auch gerade, guck mal, Vornamen so ein bisschen, die vor 100 Jahren im Trend waren und die ein bisschen individuell sind. Knut, könnte es sein, dass der Name Knut jetzt auch ganz bald seine Renaissance erleben wird? Weil das trifft ja eigentlich zu, ist ein bisschen älterer Name und ist sehr individuell. Ist ein geiler Name, by the way.
Tatsächlich wurden auch letztes Jahr ein paar Jungen Knut genannt, aber das war ja nie ein richtig häufiger Name, also so ein richtiger Modename. War das noch nie. Also schon ein bisschen häufiger in meinem Alter und noch ein paar Jahre vorher noch häufiger. Aber es war nie so ein richtiger Topname. Ich habe auch selten Menschen getroffen, die Knut heißen. Also insofern würde ich dann gar nicht.
Das nach dieser Episode, ne? Könnte natürlich sein.
Wer weiß. Aber der Name passt ja nicht so in die Namenmode, ne? Also mit 3 Konsonanten ab 1 Vokal und dann so unbeliebte Konsonanten. Also
Auch das.
Ich rechne nicht damit, mit einem großen Boom meines Namens.
Wie ist denn der international eigentlich, wenn du in, weiß ich nicht, Japan oder Amerika, haben Leute Probleme mit dem Namen Knut?
Ganz furchtbar in Amerika. Japan weiß ich nicht, aber in Amerika, das Problem ist, die mögen dann, wenn sie den so Namen sehen, den würden den so sowas wie nude aussprechen, also nackt.
Ah.
Und man weiß ja, wie Amerikaner zur Nacktheit stehen. Mm. Und dann zieren die sich dann oft, meinen Namen auszusprechen. Also wenn ich dann dabei da irgendwo einen Kaffee gekauft habe und die meinen Namen wissen wollten, habe ich oft Kevin gesagt. Das kennen sie.
Ja, das kennen die Amerikaner. Welche Unterschiede beobachtest du so zwischen Städten und ländlichen Regionen, wenn es um trendige Vornamen geht?
Ich habe mal eine Auswertung gemacht, die beliebtesten Namen in Kleinstädten gegenüber die beliebtesten Namen in Großstädten. Und das erzähle ich jetzt gar nicht, weil das war total langweilig. Da gab es keine signifikanten Unterschiede. Aber einzelne Namen habe ich gesehen, die so hat man eine Liste gemacht, der Namen und dann ins Verhältnis zur durchschnittlichen Einwohnerzahl der Geburtsorte. Ist ein bisschen nerdig, aber da habe ich doch rausgefunden, ich guck mal auf meine Notiz, also in der Großstadt, Ava oder Ava, Olivia, Leopold und Ferdinand, das sind die Namen, die die durchschnittlichste, höchste Einwohnerzahl haben, also am großstädtischsten sind. Und am kleinstädtischsten Anni, Elli, Hannes und Malte. Wobei das ja immer die Geburtsorte sind, wo sich meine Statistik drauf bezieht, nicht die Wohnorte.
Ja, ja, verstehe. Ja, und Malte scheint mir eher, ist eher norddeutsch, oder? Irre ich mich?
Mag sein, also da könnte ich jetzt auch mal auf meiner Website beliebtevornamen.de oder in meiner App Horstomat gucken, da gibt es auch regionale Verbreitungskarten, da könnte man jetzt gucken, ob Malte in Norddeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland oder Westdeutschland am häufigsten ist.
Fantastisch, geil, ja, in die App Horstomat klicke ich mich nachher auch nochmal rein, es ist ja total cool, was man da alles so findet, da könnte ich wahrscheinlich, ist doch richtig großartig, wenn man mal so ganz in Ruhe so ein bisschen die Alternative zu Social Media Doomscrolling haben möchte, einfach mal ganz in Ruhe sich zurückziehen und so ein bisschen durch die App scrollen und ein paar geile Informationen daraus ziehen, freue mich jetzt schon drauf. Sag mal, welche Rollen spielen so InfluencerInnen wie ich oder Prominente? Welche Rolle spielen berühmte Filme vielleicht, die gerade in den Kinos laufen, oder Serien bei den Vornamentrends? Hat das Einfluss?
Ja, bestimmt. Also inspirierend ist es ganz sicher. Ich habe ja eben das Beispiel genannt mit Ophelia, dass das eben den Namen dann eher ausbremst. Ja. Aber wenn es um neue Namen geht, da wird schon geguckt, Serienfiguren, wie heißen die Schauspieler, vor allem auch, wie nennen jetzt die Künstler, die Schauspieler, wie nennen die ihre eigenen Kinder, das wird schon geguckt. Und ja, bei so Namen, die sowieso schon populär sind, da spielt es kaum eine Rolle. Aber wenn es jetzt irgendein besonderer Name ist, da kann schon mal was kommen. Also ich weiß, der Name Noah ist jetzt der beliebteste Jungname. Das erste Mal, dass der im Gespräch war, das ist schon lange her, das war, als der Tennisprofi Boris Becker seinen Sohn Noah genannt hat. Mhm. Und das kann ich richtig sehen in den Statistiken, dass seitdem der Name Noah Fuß gefasst hat.
Ja.
Und ein Beispiel, der Name Kevin, da sagen immer viele, ja, damals 1991, der Film Kevin allein zu Hause hat diesen Namen berühmt gemacht. Das stimmt aber gar nicht. Damals war der Name in Deutschland schon auf dem Höhepunkt der Beliebtheit sozusagen. Und ich habe rausgefunden, der Name ist 1975 in Deutschland das erste Mal häufiger vorgekommen. Und damals gab es eine Fernsehserie, die hieß Black Beauty, handelte von einem schwarzen Pferd. Und
ja,
da war eine männliche Hauptfigur namens Kevin. Und ich denke, das war der Auslöser, der diesen Namen überhaupt mal etabliert hat. Ja, und dann gab es eben weitere Einflüsse. Dann gab es einen Fußballer in der Bundesliga aus England, der hieß Kevin Keegan. Und irgendwann kam dann Kevin Costner und Kevin Spacey. Und so, das sind so alles dann diese Einflüsse, die diesen Namen immer bekannter machen. Und das hat diesen Namen dann gepusht.
Stark. Also letztlich, ja, und da liegen wir da alle irgendwie immer dem Wandel und auch den Einflüssen durch die Medien und durch Social Media und durch Podcasts. Knut, ich sag's nochmal, nach dieser Episode werden wir einen statistischen Anstieg des Namens Knut sehen. Sprechen wir nächstes Jahr 2027 nochmal drüber.
Sehr gerne, genau. Da bin ich gespannt.
So machen wir das. Sag mal, welche Trends werden deiner Meinung nach eher kurzlebig sein?
Schwer zu sagen. Also dieses mit dem wir den Retro-Namen, das gab es immer schon, wüsste ich nicht, warum das aussterben soll. Vielleicht so dieses mit den diesen international passenden Namen, auch wenn es praktisch ist. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da sehr bald dran überhört hat, weil diese Namen, die klingen doch dann alle sehr, sehr ähnlich. Und das ist dann doch, es sind zwar sehr viele verschiedene Namen, aber das ist doch ziemlich eintönig, finde ich. Das ist am ehesten, denke ich, dass das nicht so dauerhaft Bestand hat.
Und bei welchen Namen sagst du, die bleiben?
Ja, einzelne Namen kaum. Also das ist eigentlich bisher bei jedem Namen passiert, der mal ein Modename war, dass irgendwann der aus der Mode kam.
Ja.
So ein Name, Katharina zum Beispiel, das ist einer der zeitlosesten Namen, die es gibt. Die, aber selbst der Name war auch mal jenseits der Top 150 der beliebtesten Mädchennamen. Aber das ist schon relativ gut, wenn er nicht noch seltener war.
Ah, guck an, der Katharina. Denkt man natürlich sofort an eine russische Zarin oder so, ne? Aber es ist aber trotzdem ein All-Time-Favorite, sei es noch heute so. Kids. Gibt es denn Trends, bei denen du zur Vorsicht raten würdest, wenn Eltern darüber nachdenken?
Vorsichtig.
Schwierige Frage.
Ja, dieses Thema mit den Vorbildern aus der Popkultur. Wenn man das, da neigen dann vor allem junge Eltern dazu, dass sie gerade ihr Idol sehen und sich daran orientieren, was ich sagte, wie die Lieblingssängerin ihr Kind genannt hat oder der Lieblingssportler heißt, so. Das sollte man sich überlegen, dass das, weil das sind vielleicht doch irgendwie so kurzlebige Moden, die gerade in dem Moment toll finden. Und es kommt auch oft vor, dass das Idol eben nicht mehr lange Idol ist, allein weil man es dann bald nicht mehr mag oder weil diese Person sich hat was zu Schulden kommen lassen, dann wird man dann doch durch sein Kind dran erinnert. Das ist so ein Punkt, wo ich sag, vorsichtig sein.
Es ist natürlich einfach ein sau individuelles Thema. Und da irgendwie sich als Ratgeber zu etablieren, ist sicherlich sau schwierig. Nichtsdestotrotz, hättest du jetzt, auch basierend auf unserem vorangegangenen Gespräch, zum Ende dieser Episode nochmal 3 Tipps an die HörerInnen da draußen, wenn es um das Thema Namensgebung für ihr Kind geht? Hast du da was ganz Konkretes für den Alltag?
Wenn ihr eine längere Liste habt, ein paar Kandidaten, welche Namen in Frage kommen für ihr Kind, dann nehmt dann Video auf, zum Beispiel Instagram oder TikTok. Ihr müsst es nicht posten, ihr sollt das nicht posten. Ihr sollt ein Video aufnehmen und dann die automatischen Untertitel generieren. Diese Apps, die haben immer so eine KI-Funktion, da kann man automatische Untertitel generieren. Und das ist dann manchmal spannend, was die KI, was die da versteht. Und wenn die die Namen genauso aufschreibt, wie ihr das vorgesehen habt, dann passt das. Aber manchmal kommen da seltsame Schreibweisen dabei raus, dann wisst ihr, das wird auch allen Menschen so gehen, dass sie die Namen vielleicht seltsam schreiben. Und dann kann auch sein, dass da manchmal komische Worte rauskommen, so dass ihr dann dadurch schon seht, wo das Mobbingpotenzial der Namen ist.
Oh, das ist ja genial.
Aber wie gesagt, Video aufnehmen, aber nicht posten. Ich mache ja auf TikTok und Instagram auch diese Videos, wo ich aktuelle Babynamen jede Woche vorstelle und dann nutze ich diese Untertitelfunktion. Daher weiß ich, was da manchmal für seltsame Sachen bei rauskommen und da weiß ich eben auch, welche Namen, ja, wenn die KI das sogar versteht, dann werden es auch die Menschen verstehen. Tipp Nummer 1 war das. Tipp Nummer 2.
Super schlau, richtig genial, wirklich.
Ganz oft werde ich gefragt, Geschwisternamen. Ein Kind ist schon da, wie soll das Geschwisterkind heißen? Und da empfehle ich, orientiert euch dran, vor allem auch erstmal an der Häufigkeit. Wenn ihr jetzt ein Mädchen habt, das heißt Sophia, dann solltet ihr vielleicht, wenn der Junge kommt, den nicht unbedingt so Lancelot nennen, ein total ungewöhnlicher Name, sondern auch eher vorne in der Vornamenliste gucken. Und wenn das Mädchen jetzt schon Mafalda heißt zum Beispiel, Ada oder Adalind, dann so ungewöhnliche Namen, ja dann auch bei den Jungen jetzt, die nicht unbedingt Elias oder Noah nennen. Das finde ich, das ist das wichtigste Kriterium bei Geschwisternamen, dass die so gleichwertig sind, weil das klingt sonst komisch.
Ja.
Und wenn ihr noch eine Inspiration braucht, das wäre mein dritter Tipp, Über eine App Horstomat haben wir schon gesprochen. Da gibt es eine Zufallsfunktion. Also da sind über 15.000 Namen in der App. Und dann kann man eben zufällig einen dieser 15.000 Namen hervorholen. Dann sieht man gleich, wie häufig wurde der in welchem Jahr vergeben. Und da kann man jetzt wirklich auch viel Zeit verbringen, einfach sich inspirieren lassen, immer wieder auf das Würfelsymbol tippen. Und dann kriegt man immer wieder neue Namen. Und irgendwie praktisch, man weiß gleich, ist das ein häufiger oder seltener Name.
Das ist so genial. Also wirklich, diese App, da freue ich mich wirklich drauf, die mir gleich aufs Handy zu laden. Aber ich finde auch den ersten Tipp so mega schlau, weil er halt letztlich unsere Lebensrealität auch mit einbezieht. Ne? Also so, was halt unser Alltag auch mit bestimmten Social Media und KI-generierte Untertitel werden eher noch mehr präsent sein in unserem Alltag. Und so etwas mitzubedenken, das ist schon richtig schlau. Also vielen, vielen Dank für diese smarten Tipps, lieber Knut. Danke.
Sehr gerne.
Und auch vielen Dank, dass du dich überhaupt heute hier mit mir ans Mikro gesetzt hast. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir über Namensfindung zu sprechen. Und um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so krass viele Facetten und Gedankenanstöße mit sich bringt. Wir haben jetzt hier stattliche, ich glaube, fast 40 Minuten gefüllt mit diesem Thema. Und das ist schon echt ein allumfassendes Ding. Ich hätte das gar nicht am Anfang so antizipiert, dass Vornamen so faszinierend sein können.
Muss ja was dran sein, wenn ich das seit 25 Jahren mache.
Ganz genau, ganz offensichtlich. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblick gegeben hast. Das ist mega spannend. Ich glaube, viele Eltern da draußen und auch werdende Eltern vor allem, wird das sehr geholfen haben. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch diese heutige Podcast-Episode gegönnt hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Knut, ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr tatsächlich dann noch einmal ein Gespräch führen und über deinen Trendnamen Knut nämlich sprechen werden. Bitte komm wieder und vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und falls ihr Gedanken, Fragen oder Feedback zu dieser oder zu anderen Episoden habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter @frieda.levin oder unter @rossmann_babywelt oder ganz klassisch per Mail, auch kein Thema, nämlich an babywelt-podcast@rossmann.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Drückt auf den Follow-Button, um keine Folge mehr zu verpassen. Das würde mich persönlich vor allem freuen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, auch wieder mit einer schönen Episode für euch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.